Ja, es gibt gerade jemanden, der uns ganz große Freude macht. Und jetzt wäre es natürlich etwas unfair zu sagen, dass das nicht unsere Gäste sind. Natürlich, unsere Gäste machen uns auch gerade richtig viel Freude. Wir freuen uns, dass sie jetzt hier sind und die Tage auch schon da waren. Aber es gibt da noch jemanden. Denn während wir gerade hier unten Gottesdienst feiern, wartet bei uns zu Hause jemand sehnsüchtig darauf, dass wir doch zurückkommen. Und einige, ich vermute die meisten, haben schon mitgekriegt, dass das eine gewisse Person mit dem Namen Balu ist. Und ich habe mir gedacht, heruntergetraut hat er sich noch nicht. Ja, er wollte jetzt noch nicht hier im Rampenlicht stehen. Aber er hat sich einverstanden damit erklärt, dass wir ihn mal in einem kleinen, ganz, ganz kurzen Video vorstellen. Alex, bitte. Ja, auch Balu hat sich bei der Hitze ein bisschen abgekühlt und ich habe ihn jetzt noch gefragt, den Alexander, ob er noch die beiden Bilder zeigen kann, das wäre noch das Video, genau, und dann haben wir da auch zwei Bilder noch dazu. Ja, erste Reaktion, ist der nicht süß, ne? Ja, ein richtig toller schwarzer Labrador ist das. Und wir haben Balu jetzt seit anderthalb Wochen und bis auf die Momente, wo man ihn erziehen muss, macht er uns auch richtig viel Freude. Nein, er ist klasse, richtig toll. Er ist richtig pflegeleicht, kam schon sehr gut erzogen zu uns und er bereichert jetzt auch unser Leben. Ja, ist einfach so eine Freude im Alltag. Wir kennen ja alle diese Aussage über Hunde, der will nur spielen. Wenn man sich jetzt das Video hier anschaut, das wir gesehen haben, würde ich diese Aussage wahrscheinlich noch etwas weiter fassen. Ich würde sagen, der will einfach nur sein. Einfach irgendwie Hund sein. Der will spielen, das kann man jetzt hier so ein bisschen schon erkennen. Der will schlafen, der will natürlich essen, der will eindeutig auch trinken, vor allem bei der Hitze. Der will pinkeln, muss ja auch irgendwo wieder raus. Ja, will auch, der muss und will auch groß machen, er will rennen. Er will sitzen, er will liegen, er will kauen, er will Leckerli bekommen und so weiter. Er macht im Prinzip das, wozu er geschaffen wurde, nämlich einfach ein Hund zu sein. Und das Ganze macht er in einem Rahmen, dem wir ihm sozusagen jetzt gegeben haben, nämlich in der Familie Lieske, als Teil der Familie Lieske. Und natürlich ist es so, dass wir ihn in mancherlei Freiheit wahrscheinlich einschränken, die er in der freien Natur gehabt hätte. Aber man muss natürlich sagen, gleichzeitig bieten wir ihm auch Schutz. Wir versorgen ihn auf allen möglichen Ebenen. Wir erziehen ihn. Wir vermitteln ihm auch Zuneigung und Liebe, die er dann natürlich auch uns und auch anderen. Gestern habe ich Mirko, unseren Nachbarn, hier getroffen. Das fand Balu ganz toll, hat ihm gleich mal Hallo gesagt und entsprechend auch die Zuneigung vermittelt. Kurzum, Balu ist einfach ein Hund, er lebt als Hund, ist genau das, ein Hund in einer Familie. Man könnte wahrscheinlich sagen, seine Identität, also das, was ihn ausmacht, besteht darin, dass er ein von Gott geschaffener Hund ist und das wirkt sich dann aus in seiner Art und Weise zu spielen, seinen Charakter auszuleben, aber auch wie er in seiner Erziehung dazulernt. So das gesamte Paket. Ja, Balus Identität sozusagen ist, ein Hund zu sein. Aber wie genau war das jetzt eigentlich nochmal bei uns Menschen? Und vielleicht noch ein bisschen tiefer gefragt, wie war das eigentlich bei uns als Christen? Wenn ich jetzt mal hier durch die Reihe laufen würde und jeden Einzelnen von uns fragen würde, worin besteht denn eigentlich die Identität von uns als Christen? Was ist das, was uns ausmacht? Wenn ich fragen würde, wie zeigt sich das im Alltag? Ich vermute mal, da kämen so einige interessante Antworten dabei heraus. Und die würden wahrscheinlich nicht einfach nur lauten, spielen, essen, pinkeln. Vermute ich mal. Sondern wir haben da ganz unterschiedliche Ideen, wer wir eigentlich sind und was uns eigentlich ausmacht. Und auf diese Gedanken, die uns vielleicht jetzt auch schon in den Sinn kommen oder die wir vielleicht auch noch gar nicht so bemerkt haben in unserem Leben, auf die kommen wir gleich zurück. Aber es ist gut, an dieser Stelle noch mal eine kurze Pause einzulegen und sich zu fragen, was sagt denn jetzt eigentlich die Bibel über Identität? Gibt natürlich ganz verschiedene, gibt natürlich ziemlich viele Stellen dazu. Und wir schauen uns eine an, die aus dem ersten Johannesbrief kommt. Wie gesagt, die Frage ist, was lernen wir über unsere Identität als Christen eigentlich? Wir lesen gemeinsam aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 3 die Verse 1 bis 3 aus der Lutherübersetzung. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir mit ihm gleich sein. Werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Dieser Text hier von Johannes aus dem ersten Jahrhundert oder stammt aus dem ersten Jahrhundert, Ende des ersten Jahrhunderts. Es war eine Zeit, in der die Gemeinden natürlich auf der einen Seite und mit Verfolgung zu kämpfen hatten, aber auf der anderen Seite auch mit so manchen Religionen und Philosophien, die so manche Gedanken verbreiteten, die nicht mit dem christlichen Glauben wirklich einhergingen. Dazu gehörten zum Beispiel auch die Ideen der Gnostiker. Haben manche von uns vielleicht schon gehört, das war eine Gruppe, die wollte mit Philosophie, mit Mystik irgendwie zu mehr Gotteserkenntnis erlangen. Es ging darum, selbst in so eine göttliche Welt hineinzugelangen und Jesus war dabei sozusagen, ja, so das Vorbild. Und das hatte dann zur Folge, dass sein Menschsein, seine oder beziehungsweise die Sünde, dass die Gefahren der Welt, dass die so komplett aus dem Blick gerieten, dass man die vergessen hat, dass man die verdrängt hat, sollte nicht dazugehören. Ging darum, irgendwie göttlich zu werden. Und Johannes kannte also diese Einflüsse auf die Gemeinde und musste auf zweierlei Weisen reagieren, nämlich auf der einen Seite erstmal vor diesen verführerischen Lehren zu warnen, und auf der anderen Seite den eigenen Glauben zu stärken. Und wenn man den Johannesbrief durchliest oder die drei Briefe durchliest, dann merkt man, er macht es sich richtig zur Aufgabe, Lügen zu enttarnen und diesen Lügen dann ganz bestimmte Wahrheiten entgegenzustellen. Wie schon gesagt, in unserem Abschnitt, da geht es um diese Identität in Christus. Wir haben eben gesehen, wie unser Balu sozusagen seine Identität, das, was ihn ausmacht, darin hat, dass er ein Hund ist und wie er das ausübt. Und Johannes schreibt, bei uns Christen ist das mit der Identität ganz einfach. Wir sind Gottes Kinder. Punkt. Gottes Kind zu sein, das heißt, wir sind von ihm geliebt. Das heißt, wir gehören zu ihm, wir fühlen uns bei ihm sicher. Wir wissen, dass auch er mal erzieherisch durchgreifen muss in unserem Leben, aber insgesamt wissen wir, wir sind sein. Wir gehören zu ihm mit allem, was damit einhergeht. Soweit, so gut an dieser Stelle. Jetzt hatte allerdings Johannes auch das Bedürfnis, aufgrund dieser gesamten Irrlehren, diese Tatsache hier in unserem Text mehrfach zu betonen, sich so richtig diesen Stimmen entgegenzustellen, dass wir noch mehr werden müssen, als wir sind, noch mehr tun müssen, um wirklich zu Gott zu gehören. Welche Stimmen sind das bei uns heute, wenn wir uns mal diese Frage stellen? Welche Stimmen sagen uns, dass unsere Identität eine andere ist als die, die wir als Kinder Gottes haben? Und ich versuche mal ein paar Dinge aufzuzeigen, die wir teilweise hier in unserem Text finden und teilweise auch aus unserer Umwelt entnehmen können, also die wir in unserem Alltag, in unserem Leben immer wieder sehen können. Und dann zu schauen, wie sieht eigentlich Gottes Wahrheit aus? Wie sieht seine Stimme auf der anderen Seite aus? Wenn wir den Fernseher anschalten, dann wissen wir so in der Regel, zumindest die, die einen Fernseher haben, die immer mal wieder Fernseh schauen, was da an Werbung so auf uns zukommt. Kennen wir auch von Plakaten oder aus Zeitschriften. Wir wissen, wir werden dort im Prinzip all das sehen, was wir nach Meinung von irgendwelchen Firmen oder Organisationen unbedingt brauchen. Also, da ist der neue Burger, der uns natürlich zur besten Abendessenszeit gezeigt wird und der uns so richtig Hunger macht. Wir wissen, das ist jetzt genau das, was wir brauchen, diesen Burger. Vielleicht ist da aber auch die Kreuzfahrtreise, die irgendwie angepriesen wird und wir kriegen jetzt irgendwie Fernweh. Ruft Fernweh in uns hervor. Und es wird gesagt, das sind genau die Dinge, die wir brauchen. Diese Dinge sind das, was wir gerade sind, was wir fühlen. Dass genau das unsere Sehnsucht ist. Und die Werbung spiegelt damit in gewisser Weise genau das wider, was nicht wenige Menschen immer wieder denken. Nämlich, dass das, was ich fühle, dass das mich auch definiert. Das, was ich fühle, das bin ich. Wir wissen, kennen das ganz populär, ist dieses Empfinden, welches Geschlecht man jetzt hat oder welcher sexuellen Orientierung man entspricht. Da wird dann gesagt, so fühle ich mich, das bin ich, das ist Teil meiner Identität. Aber dieser sexuelle Bereich ist nur ein Teilaspekt unserer heutigen Gesellschaft. Es gibt viele, die sich vielleicht eher als freier Mensch fühlen. Die sagen, wenn ich nicht frei entscheiden kann, wenn ich mein Leben nicht frei bestimmen kann, dann fühlt sich das ganz, ganz falsch an. Dann heißt es, das bin nicht ich, wenn ich so eingeschränkt bin. Und entsprechend werden dann Lebensentscheidungen nach diesem Gefühl getroffen. Die Art und Weise, wie ich meine Freizeit auslebe, die Art und Weise, welchen Beruf, welche Karriere ich bevorzuge und so weiter. Es gibt natürlich auch die anderen, die sagen, wenn ich nicht das Gefühl habe, irgendwo gut aufgehoben zu sein oder dass jemand die Kontrolle hat, dann fühlt sich das falsch an. Ja, also es gibt Menschen, die sagen, ich brauche diese Sicherheit, um zu wissen, wer ich eigentlich bin. Menschen fühlen da und empfinden ganz vieles, ganz unterschiedlich und führen das dann darauf zurück, dass das eben zeigt, wer sie sind. Die Gefühle definieren mich. Und wir müssen uns eigentlich nichts vormachen, das gilt genauso auch für uns Christen. Ein paar Beispiele, wir können uns schuldig fühlen, gerecht fühlen, geliebt fühlen, verstoßen fühlen, bestraft fühlen, versorgt, geleitet und noch ganz vieles mehr. Ich habe mich erst gestern auf einer Autofahrt, wo ich sehr viel Zeit zum Nachdenken hatte, habe mich dabei ertappt, dass ich gesagt habe, jetzt fühle ich mich gerade so und so. Aber irgendwie fühlt sich das so gar nicht geistlich an. Müsste mich doch jetzt eigentlich ganz anders fühlen, oder? Macht das wirklich meine Identität, mein wirkliches Sein aus, das, was ich bin? Wenn wir unseren Baloo nach draußen zum Spielen lassen und er sich dann so richtig freut, wenn er sich austoben darf, oder wenn wir ihn auf der anderen Seite in den Käfig setzen, um die Tür zu machen, weil er entweder gerade so eine Denkpause braucht oder weil wir gerade einfach weg sind und er dann eben jault und sagt, das finde ich jetzt nicht so toll, macht seine Freude oder sein Ärger, macht das sein Sein aus, seine wirkliche Identität, das, was er ist? Eigentlich nicht. Er ist weiterhin ein Hund, wird von seiner Familie geliebt, weil wir uns dazu entschieden haben, Melissa und ich, dass er ein Teil unserer Familie sein soll und dass wir ihn lieben. Wir haben uns entschieden, dass er unser Hund ist. Und so schreibt Johannes, egal, ob wir uns geliebt oder ungeliebt fühlen, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass wir seine Kinder sind und Kinder heißen sollen. Es ist genauso, wie wenn man ein Kind oder von mir aus eben auch einen Hund adoptiert, in die Familie aufnimmt, das ist eine Entscheidung aus Liebe, die Gott hier trifft. Es spielt keine Rolle, ob wir das fühlen oder nicht. Wir haben auch darüber schon an Pfingsten geredet. Wir dürfen dank der Liebe Gottes, die uns in Christus erschienen ist, so richtig Kind sein, Gottes Kind sein, sein Kind sein. Und Johannes fügt dabei noch interessanterweise hinzu, und wir sind es auch. Das ist eine Aussage, die ein Vater treffen würde, nach der damaligen Kultur, wenn er sein Kind benennt, ihm einen Namen gibt. Der Vater selbst ruft uns dazu, sein Kind zu sein. Und so sind wir nicht das, was wir fühlen, sondern das, wozu Gott uns beruft. Das ist Teil unserer Identität. So eine zweite Stimme in unserem Leben, die uns begegnen kann. Vielleicht hat sich schon der ein oder andere mal mit Philosophie beschäftigt und dem ist dann der Name René Descartes nicht ganz unbekannt. So sein Motto, sein Hauptsatz, ich denke, also bin ich. Das war so seine Erkenntnis. Kurz und vereinfacht zusammengesagt wollte er sagen, woher weiß ich eigentlich, dass ich bin? Also, dass das jetzt kein Traum ist, sondern dass es wirkliche Existenz ist, dass ich bin. Und er sagte, ganz einfach weiß ich das aus der Tatsache, dass ich überhaupt denken kann. War vielleicht tatsächlich ein interessanter Gedanke, aber wir haben im Laufe der Geschichte gesehen, wohin das dann geführt hat. So sind manche Menschen beispielsweise der Ansicht, dass Babys eigentlich keine Menschen sind, weil sie nicht denken können oder mit dem Verstand nichts erkennen können so richtig. Menschenwürde haben damit tatsächlich erst denkende Menschen. Das öffnet dann die Tür zu Abtreibungen und zu ganz, ganz anderen Diskussionen. Vor nun etwas mehr als einer Woche ist mein 34-jähriger Cousin, der seit seiner Kindheit aufgrund des Reisesyndroms vollständig gelähmt war, verstorben. Wenn man ihn gesehen hat und wenn man das Ausmaß seiner Behinderung gesehen hat, dann wusste man, die Gehirnaktivität bei ihm ist massiv eingeschränkt. Das ist eine Auswirkung des Reisesyndroms. Und es würde wahrscheinlich den meisten schwerfallen zu sagen, dass dieser Mensch tatsächlich denken konnte, denken in unserem Sinne, so wie wir es verstehen würden. Und doch würde wahrscheinlich keiner von uns behaupten, dass dieser Mensch kein geliebtes Kind Gottes war. Warum? Weil die Tatsache, dass wir nicht denken können, uns nicht definiert. Denken ist zwar Teil unseres Menschseins, aber es ist nicht unsere Identität. Und genauso wenig werden wir dadurch bestimmt, was wir denken. Und das gilt ganz besonders dafür, was wir über uns denken. Manche Menschen, die denken sehr hoch von sich. Andere halten gar nichts von sich. Sie haben immer wieder Angst, dass ihre schlechten Seiten sie irgendwie bestimmen, dass das offenbar wird, dass andere das sehen. Aber wir können die verstörendsten und schlechtesten Gedanken haben über unser Leben, genauso wie das auch bei unseren Gefühlen ist. Aber diese Gedanken ändern nichts daran, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können ganz groß von uns denken, Gott sagt, dass wir seine Kinder sind. Genauso können wir ganz negativ von uns denken. Mir hat mal jemand vertrauensvoll in einem Gespräch gesagt, dass er unter extrem negativen Gedanken leidet. Die kommen nicht immer auf, nur manchmal, ganz plötzlich. Und dann ist die Person so richtig erfüllt, voller Wut und in seinen Gedanken möchte er die gesamte Welt brennen sehen. Wir würden vielleicht sagen, wenn wir das hören und die Person etwas weiter erzählen lassen, das ist jetzt aber ein bisschen ungewöhnlich. Da sollte die Person wahrscheinlich ein bisschen dran arbeiten. Klingt ja gefährlich. Das kann sein. Aber diese Gedanken ändern nichts an seiner Gotteskindschaft. Daran, dass Gott gute Gedanken hat, wenn er an diese Person denkt. Daran, dass diese Person zu Gott gehört. Dass er sein ist und sein darf. Das ist seine Identität. Nicht das, was ich denke und ob ich überhaupt denke, bestimmt mich, sondern das, was Gott über mich denkt und sagt. Und er hat gute Gedanken über uns und über unser Leben. Eine weitere Lüge, die wir glauben können. Das ist die Lüge, die sagt, meine Identität hängt davon ab, wie die Welt mich sieht. Auch diese Lüge gibt es. Da ist unsere Familie, da sind unsere Freunde, unsere Arbeitsstelle, die Mitstudenten oder Mitschüler. Und sie alle schreiben uns irgendwie so eine bestimmte Rolle zu. Das ist XY. Der oder die macht immer dies oder jenes. Und diese Menschen, die bewerten uns ständig, und das ist auch ganz normal, stellen wir ja fest, wenn wir an andere Menschen denken. Wir bewerten und sortieren die Personen ja auch meistens irgendwie ein. Es muss nicht negativ sein. Es ist einfach so, dass wir Meinungen haben über uns oder Erwartungen haben. Und das gilt dann natürlich auch für uns, dass andere eine Meinung über uns haben und Erwartungen von uns haben. Und dieses Bild hier, es ist zugegebenermaßen sehr klein, es ist hier eine Menschenmenge. Manche heben die Hände, manche schreien etwas. Ich fand, dieses Bild beschreibt das ganz gut. Es gibt darin manche, die applaudieren. Es gibt manche, die ziemlich skeptisch reinschauen. Und dann gibt es andere, die reinrufen. Zum Beispiel ihre Meinung oder ihre Idee zu uns zum Beispiel. Vielleicht gibt es sogar manche, wie auf diesem Bild, die uns in unserem Leben ausbuhen, die uns irgendwie anfeinden. Und was für uns als Menschen allgemein gilt, das gilt natürlich noch umso mehr für uns Christen. Auch auf uns hat die Welt einen bestimmten Blick. Und es fällt sehr vielen Menschen wirklich schwer zu verstehen, was es mit unserem Glauben eigentlich auf sich hat. Viele werden dafür angefeindet. Das haben wir vielleicht selber schon erlebt. Und dieses Problem hatte offensichtlich auch schon die Gemeinde, die Johannes hier anspricht, die Christen damals. Er sagt, dass wir zu Gott gehören, ist etwas, was diese Welt nicht so richtig erkennen kann. Vielleicht erkennt sie, dass wir irgendwie anders sind, vielleicht, dass wir seltsam sind, dass irgendetwas anders an uns ist. Wer Johannes hier zuhört, wer ihn hier liest, der versteht aber, dass nicht wir das Problem sind, sondern es heißt einfach, dass Menschen Jesus noch nicht erkannt haben. Und deswegen wird es auch schwierig, uns zu verstehen. Wie diese Welt uns sieht, ob als liberal oder konservativ, ob als verrückt oder spießig, ob sie uns als gute Menschen oder als gemeine Spielverderber ansieht, all das hat nichts mit unserer Identität zu tun. Derselbe Jesus, den diese Menschen nicht erkannt haben, ist es, der seine Jünger Freunde und Brüder nannte. Er, der immer in enger Gemeinschaft mit dem Vater war und selbst Gott ist, sagt uns zu, dass es darauf ankommt, wie Gott uns sieht. Und unsere Identität ist an der Stelle klar. Wenn Gott uns ansieht, sieht er nicht zuallererst unsere Rolle oder unseren Ruf oder das, was andere über uns denken, sondern er sieht einen Menschen, der zu ihm gehört, der sein ist, der ein Kind Gottes ist. Was ich bis jetzt gesagt habe, diese drei Punkte, drei Lügen, das mag für uns relativ klar sein, vor allem für die von uns, die schon längere Zeit mit Christus unterwegs sind, an ihn glauben. Wir würden sagen, klar, wir wissen, wir sollen uns nicht von anderen beeinflussen lassen, sondern von dem, was Gott über mich sagt. Und er sagt ja, dass ich sein Kind bin. Okay, habe ich verstanden. Und dennoch gibt es noch zwei andere Antworten, muss man ja sagen, auf Lügen oder Stimmen, die wir so hören, in unserem Bibeltext, den wir gelesen haben. Es ist ja interessant, auch wenn nicht alle Menschen sagen würden, sie glauben jetzt zwangsläufig an irgendeinen Gott oder ganz besonders an Jesus Christus, haben doch sehr viele Menschen die Vorstellung, irgendeine Vorstellung, eine Idee, eine Hoffnung davon, dass es so etwas wie eine andere Welt gibt oder irgendeine Form von Leben nach dem Tod. Es würden wahrscheinlich relativ viele Menschen, wenn man sie interviewen würde, bejahen. Es gibt natürlich auch die Gegenstimmen. Und diejenigen, die das glauben, die glauben in der Regel auch, dass unser Leben hier einen Einfluss darauf hat, auf dieses Leben nach dem Tod. Auch das glaubt nicht jeder. Aber dennoch herrscht dieser Gedanke vor, dass es am besten ist, wenn ich mein Leben so lebe, dass ich zum einen möglichst viel davon habe, aber gleichzeitig auch nicht schlecht dastehe. Viele würden wahrscheinlich sagen, was ich jetzt aus mir mache, das sollte ja irgendwie auch in die Bewertung einfließen, oder? Und auch hier denken wir Christen gar nicht so viel anders. Wir sagen, ein gutes Leben zu führen, damit wir im Himmel auch irgendwie dafür belohnt werden. Ja, wir wissen, ohne Jesus geht das nicht, aber das, was ich hier aus mir mache in diesem Leben, wird ja letzten Endes schon beeinflussen, ja, welche Form von Belohnung ich dann vielleicht auch im Himmel kriege. Ich muss halt gucken, dass ich hier möglichst weit komme. Davon lässt sich vielleicht manches bejahen, aber es ist doch nur ein Bruchteil des Bildes. Und das sehen wir, wenn wir auf unseren Text schauen und das, was Johannes hier sagt. Er spricht von etwas, was wir viel zu häufig vergessen, nämlich, dass das, was wir hier auf der Erde sind und von uns sehen, dass das noch nicht alles ist. Und dass da noch mehr kommt. Wir würden vielleicht sagen, okay, unsere Identität ist, Gottes Kind zu sein. Aber Johannes schreibt, so wahr das ist, ist es noch nicht die volle Identität. Das ist noch nicht alles, was wir sind. Wir können es hier nicht verstehen, wir wissen nicht, was es ist. Wir werden es erst dann verstehen, wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen können. Das ist eine Hoffnung. Nicht das, was ich hier bin und aus mir mache, entscheidet, wer ich bin, sondern das, was ich bei Gott bin. Und das, was er aus mir macht. Wie häufig analysieren wir uns selbst und unser Leben? Wie häufig fragen wir uns, wie weit wir im Leben mit Gott eigentlich gekommen sind? Klar, Selbstreflexion ist wichtig, aber wir kennen auch die Stellen, dass er der Vollender unseres Glaubens ist und dass er das gute Werk in uns, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Genau darum geht's. Wenn wir uns fragen, wer wir eigentlich sind, dann sollten wir nicht ausschließlich auf unser Leben hier schauen und darauf, wie reif unser geistliches Leben hier schon ist, sondern es gilt auch, darauf zu vertrauen, dass Gott einmal deutlich machen wird, was seine Liebe in unserem Leben eigentlich bewirkt hat und was seine Gotteskindschaft eigentlich bedeutet. Und eine letzte Stimme, die uns etwas zu unserer Identität sagen will, ist etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten wieder neu entwickelt hat. Nämlich etwas ganz Grundlegendes in unserem Denken. Wir sind mehr und mehr weggekommen von diesem Gedanken oder diesem Denken, diesem gesellschaftlichen Bild, dass man einer bestimmten Rolle entsprechen muss, dass man irgendwo reinpassen muss. Stattdessen heißt es seit einiger Zeit, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch ist anders und das ist okay. Du bist okay, so wie du bist. Und dieses Denken, das hat ganz viele Menschen aus der Freiheit oder zu einer großen Freiheit geführt, aus einer Sklaverei heraus in eine Freiheit. Das war eine Entlastung von all den Bildern, von all den Rollen, in die man eventuell hineingezwängt wurde. Denn jetzt konnte man sich entfalten, man konnte die Hobbys, Ziele und Leidenschaften verfolgen, die man so in sich trug. Und es fällt auch gar nicht schwer, dieses Denken, dieses neue Denken, das dann gar nicht mehr so neu ist, auf das Christentum zurückzuführen. Wir würden auch sagen, alle Geschöpfe Gottes sind wertvoll, so wie wir sind, mit unseren Begabungen und Talenten, mit unserem Aussehen, mit unserem Denken und Fühlen. Und ich glaube, dass auch nicht wenige zum Glauben gekommen sind, indem sie genau das gehört haben, dass Jesus so annimmt, wie sie sind. Weil das etwas ist, was wir alle brauchen. Aber wir kennen auch die Nebenwirkungen mittlerweile. Denn nicht wenige haben in dieser Aussagenkombination, du bist okay, so wie du bist, Jesus nimmt dich so an, wie du bist und liebt dich, wie du bist, die Möglichkeit gesehen, den Glauben mit einem Leben nach eigenen Ideen und Maßstäben zu kombinieren. Und seien wir ganz ehrlich, wenn wir all die Dinge, die wir in unserem Leben vielleicht schon für den Glauben aufgegeben haben und zurückgelassen haben, wenn wir die kombinieren könnten mit einem Leben für Jesus, und wenn wir beides parallel haben könnten, das wäre doch einfach nur großartig. Nicht wenige leben mit dieser Einstellung, meine Identität als Kind Gottes, die ist eigentlich ausreichend, die ist genug. Das ist genug für mich und das muss auch genug für Gott sein. Doch die Botschaft des Evangeliums lautet dann doch etwas anders. Sie lautet, oh, du bist ein Geschöpf Gottes. Ist okay. Aber wie du deine Identität als geliebtes Geschöpf Gottes lebst, das ist alles andere als okay. Dein Leben spiegelt deine Identität nicht wider. Du bist nicht in Ordnung. Schau dich in dieser Welt um. Die Welt ist nicht in Ordnung, vieles ist verkehrt. Du bist Leidtragender und Leidverursacher zugleich. Diese Welt kann nur dann in Ordnung werden, wenn Jesus sie in Ordnung bringt. Wenn du zu ihm kommst, wenn du dich verändern lässt von ihm. Unsere Identität ist wichtig. Wir sind Kinder Gottes. Aber in dieser Hoffnung darauf, dass unsere Identität einmal tatsächlich offenbar werden wird, so sagt Johannes, sollen wir ein reines Leben führen. Oder in Nazarener-Terminologie ein geheiligtes Leben. Unsere Identität ist eigentlich erst der Anfang. Zu einem Leben, das immer danach fragt, wohin Gott führen will und was ihm wichtig ist. Ein Leben, das sich in allen Lebensbereichen, in allen Stücken der Torte, wer im Glaubenskurs war, gerade eben, dass sich dort an Jesus orientiert. Ein Leben, das sich damit beschäftigt und dem nachgeht, was Gott eigentlich in meinem Leben noch erreichen will und woran er arbeiten will. In den Versen nach unserem Abschnitt, also ab Vers 4, wird auch klar, mit dieser Sünde, mit dem Leidverursacher Nummer 1, ist nicht zu spaßen, sondern sie gilt es zu vermeiden. Das geht aber nur, wenn wir Stück für Stück lernen, vollständig sein zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Das hört nicht dabei auf, dass ich diese Identität kenne und habe, sondern sie geht weiter, wenn ich diese Identität habe. So wie Balu auch nur dann ein Hund sein kann und wirklich Hund sein kann, wenn er in diesem neuen Rahmen in unserer Familie zu leben lernt. Zum Abschluss muss ich euch noch was erzählen. Ich habe euch letzte Woche auch ein Bild gezeigt, noch nicht von unserem Hund, sondern von dem Urlaub, wo Lissa und ich waren, nämlich bei ihrer Familie und da einige Zeit lang an einem See, wir waren dort fischen. Dieser See, der war sehr schön, der war nicht zu klein, nicht zu groß und neben dem Fischen bot er auch richtig gute Schwimmgelegenheiten. Jetzt ist es so, dass Schwimmen nie so ganz mein Ding gewesen ist. Ist immer noch nicht es. Mag ich eigentlich nicht. Aber ich war natürlich dabei, bin trotzdem mit zum Schwimmen gegangen. Und wie alle anderen, weil es dann doch der See groß genug ist und auch tief genug ist und es dort die entsprechende Regel und das Gesetz gibt, haben wir natürlich alle eine Schwimmweste getragen. Und mir hat das erstmal Sicherheit gegeben. Ich habe gedacht, okay, wir fahren da mit dem Boot ein bisschen raus auf den See und jetzt geht's ab ins Wasser, springe ich rein. Habe ich gemacht. Leider war ich schon so lange nicht mehr beim richtig schwimmen gewesen, dass dieser Automatismus, Nase und Mund zu halten, dass der leider nicht so gut funktioniert hat. Und das Wasser war natürlich auch erstmal, es war draußen ungefähr so heiß wie die letzten Tage und das Wasser war auch warm, aber halt doch kälter. Es war kalt, war dann erstmal ein Schock und es kam in meine Lungen. Und es hat dann erstmal Panik bei mir ausgelöst. Habe dann ganz schön gezappelt und nach Halt gesucht. Ja, ich habe mich dann irgendwann beruhigt und die Schwimmweste hat mir natürlich die nächsten Male dann auch etwas Halt gegeben. Es hat besser geklappt mit dem Reinspringen. An Schwimmen habe ich mich auch langsam wieder gewöhnt. Habe auch noch das ein oder andere dazugelernt. Aber die ganze Sache hat mich etwas gelehrt über den Glauben. Ich habe natürlich sofort danach gesucht, was heißt das jetzt eigentlich? Mir gedacht, es ist ja super, wenn wir tatsächlich so viel Mut haben, ins kalte Wasser zu springen und ein Leben mit Christus zu wagen. Aber das muss nicht heißen, dass wir uns gleichzeitig auch immer super wohl dabei fühlen. Wir können uns richtig verschlucken dabei. Gedanken, Gefühle, Meinungen von außen, unsere eigenen Zweifel, die können manchmal in die falsche Röhre gelangen. Dann husten wir, vielleicht geraten wir in Panik. Bin ich sicher? Bin ich wirklich bei Jesus sicher? Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich dafür nicht zu schlecht, zu ängstlich, zu unerfahren, zu schwach, zu hilflos? Und dann stellen wir irgendwie fest, ich habe die Schwimmweste doch an. Es kann uns nichts passieren. Unsere Identität, wir sind Kinder Gottes, die umgibt uns. Und sie reicht vollkommen aus, um in dem See, in dem Wasser zu überleben. Aber der See ist größer als wir. Er muss durchschwommen werden. Wir sind da, um zu leben, um Neues zu lernen, so wie unser Hund Baloo Neues lernen muss. Es geht darum, dass wir in unserem Lebensstil immer mehr so werden wie der, den wir einmal sehen werden, wenn alles offenbar wird. Wir dürfen sein, sein. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass wir zu ihm gehören, ohne Wenn und Aber. Nichts kann uns davon trennen. Und wenn wir das wirklich verankert haben in unseren Herzen, dann hindert uns nichts mehr daran, dass wir uns aufmachen, der Einladung zu folgen, aus dieser Identität heraus unser Leben zu leben, als seine Kinder in dieser Welt. Amen.